Before long, a standard news report visual language established itself, one that's immediately recognisable to anyone. Me has this report. It starts here, with a lacklustre establishing shot of a significant location. Next, a walkie-talkie preamble from the auteur, pacing steadily towards the lens, punctuating every other sentence with a hand gesture and ignoring all the pricks milling around him like he's gliding through the fucking matrix, before coming to a halt and posing a question. What comes next? Often something like this, a filler shot designed to give your eyes something to look at while my voice babbles on about facts. Sometimes it'll slow down to a halt, turn monochrome, and some of those facts will appear one by one on the screen. This is followed by the obligatory shots of overweight people with their faces subtly framed out, after which the report is padded out with a selection of lazy and pointless vox pops.
Usually you get some inane chatter from people.
I think they do have too much. I think what we want to hear is actually what's happening and not what other people think of it.
I hate these sound bites. I don't want some punters that opinion usually. No.
Another bit of dull visual abstraction to plug another gap now before the report segues gracefully into a bit of human interest courtesy of some dowdy man opening letters in a kitchen and explaining how he's been affected by the issue.
When I'm watching the news, I don't really, you know, there's a person talking to me, telling me what's going on, and I don't really listen to what they're saying. It's just news. It's just news.
He, unfortunately, was boring, so to wake you up, this is an animated chart, this is a silhouette representing the average family, and this is a lighthouse keeper being beheaded by a laser beam. As we near the end of the report, illustrative shots of pedestrians and signs and a pipe at a window. And then the final summary, ending on a whimsical shot of something nearby, accompanied by a wry sign-off. If you're lucky, a bit of wordplay fit for a king, or in other words, a regent's treat. Charlie Brooker, Newswipe, London.
Komfort 341, Entbrannt. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 341. Kompott, den ich am heutigen, naja, jetzt regnet's, Freitag, dem 5. Oktober 2012 aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 9:50.
Ja, und Regen, jede Menge Regen. Auch damit droht, dass er noch eine ganze Weile braucht. Und vor ungefähr 50 Minuten habe ich gerade mal versucht, ein iPhone zu reservieren. Mal gucken, ob es dieses Mal von mehr Erfolg gekrönt ist. Das Intro nebenbei, How to Report the News, ist auch nicht mehr ganz taufrisch. Das hatte ich nämlich in Kompott 195 schon mal als Intro dabei. Aber das kann man ja auch mal wieder recyceln. Und der Titel erklärt sich darin, dass es bei mir Feedburner ausgeburnt hat. Entbrennt geradezu. Und was ihr dafür tun müsst, wenn ihr diese Folgen auch weiterhin hören wollt und euer Feedcatcher nämlich zu blöd dafür ist, der permanenten Weiterleitung zu folgen, die da nämlich nicht permanent bleibt. Das hört ihr in Teil 3, ziemlich am Ende. Und ansonsten gibt es aber wieder die üblichen drei Teile, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech inklusive Mafia und Space und Feed-Geschichten. Und was ihr jetzt genau auf die Ohren bekommt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 3, die Technik-Ecke. Nur echt mit Fanboy-Nachrichten, neuem von der Mafia, einer Space-Meldung und dann gibt es da den FB-Wechsel und mehr. 10 Grad, angeblich partly sunnige. Nö, ist reichlich wolkig. Cool Greetings. Die 10 Grad windchillen wie 9, Komfortlevel wie 8 und der Wind macht Dingens bis 20 oder 15 km/h aus dem Haus. So, wollen wir doch mal gucken, ob mein Versuch, ein iPhone 5 zu reservieren, denn dieses Mal von etwas mehr E-Mail-Antwort bedingst ist. Wie geht es uns jetzt weiter? Ob ich da halt eine Mail halt kriege? Die letzten zwei Tage habe ich keine bekommen. So, wie auch immer, kommen wir dann mal genau da an, in der Fanboy-Ecke. Die geht dann erstmal mit der Mapology los, weil nämlich am letzten Freitag Apple einen offenen Brief von Herrn Cook an die Customers veröffentlicht hat, der sich nämlich entschuldigt hat für die Kartengeschichten. Here's the letter in full to our customers. At Apple, we strive to make world-class products. Jawohl. That deliver the best experience possible to our customers. With the launch of our new maps last week, we fell short on this commitment. We are extremely sorry for the frustration this has caused our customers, and we are doing everything we can to make maps better. Bli, bla, blub, bla, bla, fassel, fassel, bla, bla. Also, sie sind ganz doll böse, sorry. Und sie geben sich ganz doll viel Mühe und tun ganz doll viel, um das alles zu verbessern. Everything we do at Apple is aimed at making our products the best in the world. We know that you expect that from us, and we will keep working non-stop until Maps lives up to the same incredibly high standard. Tim Cook, Apples CEO. Also ja, eine öffentliche... Oh, da haben wir wohl Mist gebaut. Ups, tut mir sorry. Veröffentlichung. Sehr viel öffentlicher geht's eigentlich schon nicht mehr. Jetzt fängt es tatsächlich an zu tropfen. Das finde ich aber auch blöd. Hat ja einen Grund, dass ich hier so früh angefangen habe aufzunehmen und die ganze Zeit hier bleibe, weil, ja, Wettervorhersage hat gesagt, hier wird's nass. Und je später der Tag, desto nasser, bis es dann irgendwann abends so Dunstkreis Sonnenuntergang nicht mehr nass ist. Ich gesagt habe, ha, Sonnenuntergang, ha, der war lustig. Ja, also, ja, da gibt's dann eine Entschuldigung. Und dann wollen wir mal gucken, was dann als nächstes auch noch passierte im App Store. Gleich vorne auf der allerersten Seite schlug dann auch ein Item auf, so von wegen hier da, Kartenanwendungen von anderen. In der Entschuldigung selber sind dann auch Kartenanwendungen genannt, so ja, wenn sie den Apple-Karten halt nicht trauen, dann nehmen sie doch die App von Bing oder die von Dingens oder von Bummens oder die Webseite von, was weiß ich nicht, und Google, können sie sich hier so auf ihren Homescreen legen, inklusive da den hinterlegten Link zu einer Erklärung, wie man sich eigentlich eine Webseite auf den Homescreen legen kann, für den Fall, dass man das noch nicht wusste. So, oder anders ausgedrückt, sie haben Konkurrenzprodukte gepusht, sind aber zuversichtlich, dass das Pushen von Konkurrenzprodukten ihnen nicht schadet, sondern eben halt deutlich macht, so ja, uns ist gar nicht wichtig, wessen Karten ihr eigentlich verwendet, Hauptsache ihr verwendet unsere Geräte. Also, Hauptsache, er kauft unseren Kram. Und ja, es tun ja wohl ein paar Leute. Also, ich meine, wenn ich mir angucke, wie bisher unerfolgreich ich war beim Versuch, mir hier ein iPhone zu reservieren. Was auch nur daran liegt, dass am Samstag war ich im Jungfernstieg-Store und habe da einfach mal gefragt, so, ob sie denn irgendwie schon eine Aussage haben, wann denn die Touch-iPods reinkommen. Weil eigentlich habe ich ja für Oktober die Touch-iPods als OP-Monatstagsgeschichte auf dem Zettel. Da meinte der Mensch zu mir, ja, mehr als Oktober wissen sie auch nicht. So, ja, Oktober habe ich selber auf dem Zettel. So, na, hätte ja sein können, dass es schon inzwischen irgendwie eine genauere Aussage gibt, von der ich noch nichts mitbekommen habe. Aber nö, gibt's nicht. Und meine ich so, ja, iPhones habt ihr vermutlich keine. Ne? Naja, also wir haben da noch die 64 GB Mietvertrag dahinter. Dann haben sie mich mal da rübergeführt, weil an sich Vertrag, ja. Also mein Vertrag ist das letzte Mal fürs iPhone 4 pünktlich zu meinem 0x20. Nee, stimmt gar nicht. Zu einem Geburtstag angefasst worden. Na, halt, iPhone 4 ist jetzt schon mehr als 2 Jahre her. Von daher, ja, auf den Vertrag könnte ich mir ein neues iPhone sponsern lassen. Ja, gucken wir doch mal. Witz daran ist allerdings, dass sie dafür meinen Vertrag anfassen müssten und ich dann auf die neue Generation Vertrag aktualisiert würde, was dann hieße, dass ich bummelig nur noch 300 MB Transferrate hätten. Dafür dann auch deutlich weniger zahlen würde, irgendwas sind 40 Euro. Aber ja, dann können wir halt noch die Highspeed-Option, dann ist das doppelt so viel. Ja, supi, 600 Megabyte, seid ihr noch bei Sinnen? Im Krankenhaus haben die 3 Gigabyte mir mehrfach den Arsch gerettet. Da gehe ich doch nicht mit weniger als 3 Gigabyte wieder aus dem Laden. Klarer Fall von nö. Dann habe ich nochmal freundlich gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, dass sie den Vertrag nicht anfassen. Meinen sie so, nee, das kann sie nicht. Da soll ich mal in einen Telekom-Laden gehen, ob die das können. Ja klar können die das. Die können ohne den Vertrag anzufassen mir eine neue SIM in die Hand drücken und mir auch ein neues iPhone bestellen. Allerdings dann wieder mit Lieferzeiten jenseits von. Und ich bin nicht bereit, da irgendwie einen Monat drauf zu warten. Also nicht, wenn ich das nicht selber steuern kann. Vor allen Dingen, weil so bummelig in einem Monat, ja gut, im Moment noch nicht in einem Monat, aber demnächst dann wieder in einem Monat, ja dann wieder ein Augenarzttermin rumliegt, hinter dem dann wieder ein ganzer Stapel an OP-Geschichten nachkommen könnte. So, und wenn ich mir die Past Performance angucke, ist ja bisher hinter jedem Augenarzttermin dann nochmal wieder ein Stapel nachgekommen. Ja, oder anders ausgedrückt, nein, also im Obstladen haben sie zwar Geräte, die sie nur mit Vertrag rauslassen, aber die Geräte oder die Verträge, die sie dabei rauslassen, die sind halt nicht hübsch. Nicht für mich. So, ne, die billige Lösung, ja, ich hole mir im Teeladen eine Nano-SIM und gehe dann zum Apple-Laden und sage, hier, die habe ich schon mal, ihr müsst meinen Vertrag nicht anfassen. Geht dummerweise auch nicht. Schade aber auch. So, deswegen versuche ich jetzt halt ohne Vertrag ein neues Gerät zu bekommen, was allerdings vermutlich nicht so einfach sein wird. Tja, schade aber auch. So, kann ich hier eigentlich... Mache ich mir da mal einen Eintrag ins Outline mit rein, damit es dann auch in den Shownotes am Ende auftaucht. So, dann gibt es ein angebliches Werb-Idee-Blem, weil nämlich Werbevermarkter und Entwickler über Probleme mit dem Apple Advertising Identifier in der neuen iOS Version 6 klagen. Wie Ravi Kamran, Chef des Marketingdienstleisters Trademob, gegenüber dem IT-Blog TechCrunch sagte, komme es bei Nutzern, die per WLAN auf iOS 6 aktualisiert haben, vor, dass der AAI schlicht aus Nullen bestünde und somit unbrauchbar sei, fast unbrauchbar. Er ist sogar fürs Tracking geeignet. Die haben halt alle dieselbe Tracking-ID, nämlich eine offensichtlich blödfugige Tracking-ID. Ja, ich würde mal behaupten, es könnte auch einfach sein, dass Leute sind, die das Tracking ablehnen. Und dann gibt es halt eine ID, die Apple zurückliefert und lauter Nullen böte sich dazu an. Ne? Ja, dann können die Werbefuzzis da tracken, was sie lustig sind, weil wenn alle dieselbe ID haben, dann sind die Daten da halt nicht sinnvoll. So, und wenn die ID auch schon auf den allerersten Blick erkennbar blödfugig ist, könnte das vielleicht Absicht sein. Aber für Updates via iTunes und Kabel gelte das nicht. Der AAI erlaubt es, das Benutzerverhalten über verschiedene Anwendungen hinweg zu verfolgen, um ihnen dann personalisierte Reklame präsentieren zu können. Wenn mehrere oder gar viele Geräte dieselbe AAI aus lauter Nullen melden, funktioniert das natürlich nicht. Ja, das ist vielleicht auch Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Ja, könnte ich mir locker vorstellen. Also, weil da gibt es ja jetzt einen Schalter, dass man eben Tracking reduzieren kann. In den Einstellungen. Ist ja auch... Erst im Güldenen Meister aufgetreten, diese Einstellung. Vorher ist die nicht dokumentiert. So, kann sein, dass es die vorher auch schon gab und nur keiner darüber berichtet hat, aber ich weiß zumindest nichts von irgendwie vorher, hätte es schon eine gegeben. So, und wenn ich mir überlegen soll, wie man das Tracking verhindern will, naja, dann ist alle haben dieselbe ID. Das ist schon keine ganz blöde Idee. Von daher, Und Apple hat sich dazu aber nicht geäußert. Ja, gibt also jetzt die Behauptung, da funktioniert was nicht bei allen Leuten, die übers WLAN aktualisiert haben. Was, also sagen wir mal so, ich habe bis auf das 3GS alle Geräte übers WLAN aktualisiert, aus dem einfachen Grund, dass das deutlich bequemer ist als bei iTunes, wo man dann halt nur ein Gerät überhaupt anfassen kann und dann darf man erstmal die Downloadzeit damit verbringen, dass man dem Rechner beim Downloaden zugucken kann, weil sinnvolle Dinge tun kann er in der Zeit dann nicht mehr viele. Plus belegt halt das Netz einmal komplett. Gut, das Netz belegen ist nicht das große Problem. Das tun die anderen Downloads auch, weil die waren ja keine richtigen echten Delta-Updates, sondern die sahen ja irgendwie aus wie, naja, das Delta bestand aus einmal komplett im Image, was er dann irgendwie drüber gebügelt hat. So, und beim 3GS hatte ich halt einfach nur das Problem, dass der nicht die Kapazität frei hatte, um das Image nochmal neben sich Platz zu haben, weil ist halt ein 8-GB-Gerät. Aber ja, das habe ich mir ja auch nur zugelegt, weil da konnte ich die Otterbox recyceln vom 3G und konnte ich die SIM recyceln. Und wenn ich jetzt ein neues iPhone käuflich erwerbe, dann ist das auch die eine SIM und die eine Otterbox, beziehungsweise die Otterbox behalte ich, aber die eine SIM, die ich abgebe oder aufgebe. Aber so, dann gibt es jedenfalls Bremsi. Das Internet-Musikradio von Apple verzögert sich wegen schwieriger Rechteverhandlungen mit dem Musikverlag Sony ATV, dessen Chef Martin Brandier sagte der New York Times vom Wochenende, er wolle eine bessere Vergütung der Künstler erreichen. Nein, er will eine bessere Vergütung des Verlegers erreichen, also seine. Jetzt regnet es tatsächlich ernsthaft. Momentchen. So, wo war ich stehen geblieben? Wir wollen den Dienst, wir wollen nur fair bezahlt werden. Die Äußerungen des einflussreichen Musikmanagers sind zugleich die erste Bestätigung dafür, dass Apple überhaupt an einem solchen Dienst arbeitet. Und ja, also stellt sich raus, ja, Apple arbeitet an einem wie auch immer gearteten Radio-Streaming, was weiß ich nicht, Dienst. Aber Sony stellt sich da halt jetzt quer und sagt, nein, wir wollen mehr Geld. Und naja, also damit der Dienst sich für Apple lohnen kann, muss der entweder einen gewissen Preis kosten oder darf an die Verwerter nicht mehr als eine bestimmte Summe kosten. So, und dass die Verwerter irgendwie sich um Künstler Gedanken machen, das halte ich für extrem unglaubwürdig, weil die Verwerter haben sich noch nie um Kunden gesorgt, um Künstler gesorgt. Von daher, ja, Schutzbehauptung, unbewiesene. Ist von Sonntag. Auch am Sonntag habe ich mir hier die EU-Schunk eingeklebt. Apple steht unter dem Verdacht, seine Kunden beim Kauf von Mobiltelefonen und Computern zu täuschen. So der Spiegel in einer am Montag erscheinenden Ausgabe. In einem Brief der zuständigen EU-Justizkommissarin Viviane Reding an die Verbraucherschutzminister der EU-Mitgliedstaaten bemerkt sie demzufolge, dass Apple-Verkäufer es versäumten, den Verbrauchern klare, wahrheitsgemäße und vollständige Informationen über die ihnen nach EU-Recht zustehende gesetzliche Garantie zu geben. Beziehungsweise gesetzlich steht einem eben gerade keine Garantie, sondern eine Gewährleistung zu, was auf Englisch auch aus dem Text so hervorgehen kann, wenn man dann allerdings Spiegel ist und das mit Englisch nicht so richtig drauf hat, kann einem passieren, dass man den, ich weiß gerade nicht genau welchen Begriff, aber den da halt falsch übersetzt. Na, weil eine Garantie ist das, was der Hersteller freiwillig gibt. Eine Gewährleistung ist das, was man sich gesetzlich zur Not einklagen könnte. Was allerdings im Kern völlig wertlos ist, weil eine Gewährleistung sowieso immer damit verbunden ist, ich muss eigentlich beweisen können, dass der Fehler, den ich da bemängel, in dem Gerät schon zum Kaufzeitpunkt angelegt war. So, und damit habe ich eigentlich gerade mal ein halbes Jahr Gewährleistung. In der Zeit müsste mir der Händler beweisen, dass der Fehler nicht bereits im Gerät angelegt war, was er tendenziell nicht kann. Nach einem halben Jahr dreht sich allerdings die Beweislast und ich muss dem Händler beweisen, dass der Fehler beim Kauf mit veranlagt war. Das wiederum ist ziemlich schwer. Oder anders ausgedrückt, ich habe eigentlich überhaupt gar keine sinnvolle Gewährleistung nach dem halben Jahr. Ja, auf dem Papier gibt sie. Ja, real gibt sie nicht. Wenn der Händler stinkig wird, dann habe ich keine Chance. Wenn der Händler kulant ist und eine Reparatur oder Tausch oder was weiß ich nicht von dem Gerät macht, dann ist er kulant und die Welt ist bunt. Alles ist großartig. Ja, aber mal ganz davon abgesehen, Apple ist tendenziell nicht unbedingt in jedem Fall der Händler. Das Unternehmen habe prominent für seine eigene kommerzielle Gewährleistung geworben. Nein, Garantie. Es aber versäumt, darauf hinzuweisen, dass die Verbraucher nach EU-Recht einen automatischen und kostenlosen Anspruch auf eine zweijährige Garantie, nein, Gewährleistung, haben. Ja, das ist im Kern der Hinweis, ja, Apple verweist darauf, dass sie selber eine Garantie von, was war es doch gleich, regelmäßig 90 Tagen geben. Danach hat man halt dann keine Garantie, sondern kann sie auf der gesetzlichen Gewährleistung ausruhen, die allerdings gegenüber dem Händler fällig wird und nicht gegenüber dem Hersteller des Gerätes. So, von daher, ja, da lehnt sich Frau Reding ein bisschen arg weit aus dem Fenster, wenn es ihr mich fragt, aber ja. So, dann gibt es ein neues Minrücht. According to a report from Fortune, which cited a major Apple investor, Apple is apparently preparing to launch the much-rumored iPod Mini with invitations, expected to go out October 10th. Also, Fortune behauptet, ein major Apple investor behauptet, Apple würde sich darauf vorbereiten, am 10. Oktober Einladungen für ein angebliches iPad Mini-Event rauszulassen. So, das ist jetzt irgendwie, ich habe gehört, jemand hat gehört, dass er gehört, dass jemand anders gehört hätte, dass irgendwas bla bla. Das ist so als Beweislage noch ein bisschen sehr dünn. Und vor allen Dingen, warum sollte irgendjemand da jetzt den Termin nennen, wann die Einladungen rausgehen? So tendenziell sind die Termine, wann die Events stattfinden, die interessanteren Termine. Die Einladungen sind da so äußerst unspannend, weil ob die irgendwie am 10. oder am 9. oder am 8. rausgehen, ist völlig Wurst. Wichtig ist eigentlich, wann dann das Event stattfindet. Und da gerüchtet es halt, naja, eine Woche später, so 17. Da böte sich geradezu an. So, mal eins davon abgesehen, ja, dass das iPad Mini so ist, denn überhaupt ein existierendes Produkt ist, was ja auch immer noch arg unbewiesen ist. Da sind dann die ersten angeblichen Teile auch erst diese Woche aufgetaucht. Ja, weil vom iPhone 5, da sind die Teile ja dann doch schon irgendwie, also wenn man dann mal im Kern anguckt, was von den Teilen dann Wirklichkeit geworden ist, ja schon eine ganze Weile in der Gerüchteküche unterwegs gewesen. Vom angeblichen Mini-iPad gab es bisher irgendwie immer nur so Ideen. Irgendwie das hier könnte eine Rückseite sein. Hier hat sich mal ein Gehäusemacher Gedanken gemacht, wie ein Gehäuse aussehen könnte bei einem angeblichen Rückteil. Ja, Gehäuse, da war doch mal was. So letztes Jahr bei dem angeblichen iPhone 5, was es dann ja nicht gab. Wo sie ja alle ganz doll sicher waren, dass das völlig anders aussehen würde. Und ja, das gab es dann nur dummerweise nicht. So, also ja, jetzt ist also die Aussage im Raum. Ein Major Investor lehnt sich aus dem Fenster und behauptet, es gäbe einen Termin, dessen Einladung in bummelig einer Woche rausging. So, dazu fällt mir dann ein, ja, da gucken wir doch einfach mal, ob dann in einer Woche Einladungen rausgegangen sind. Wenn in einer Woche Einladungen rausgegangen sind, dann gibt es ein Event. Wenn in einer Woche keine Einladungen rausgegangen sind, dann gibt es kein Event. Simple as that. Unter den Bäumen kann ich den Touch dann auch wieder einpacken. Das iPhone rausschauen. Da habe ich nämlich die dumme Hoffnung, dass das Display dann auch trotz Niederpräzipitation außerhalb des Waldes nutzbar bleibt. So. Also, ja, fällt so in die Kategorie unbewiesene Behauptungen. So, am Mittwoch habe ich mir hier dann den Map Store reingeklebt, weil Mac Rumors behauptet hat, dass Apple Store Angestellte auf relativ freiwilliger Basis rumlaufen können und die Karten verbessern können sollen. Wobei alles, was ich so bisher mitgekriegt habe, sind im Wesentlichen die Point-of-Interest-Daten. Also nicht die rohen Kartendaten, sondern die was ist eigentlich genau wo. Daten, die eher problematisch wären. Na, also Berlin, nee, Schöneiche bei Berlin. So, und irgendwie so eine Übung. Irgendwie große Sportstadien, die man auf der Karte wunderschön sehen kann, wo das Fähnchen ein ganzes Stückchen daneben landet. So hoch. Das stimmt so nicht. Aber ja, und da sollen jetzt irgendwie Store-Angestellte Kartenpflege machen können sollen. Die dann über einen anderen Kanal bei Apple landen würden, die Daten als die Daten, die man per Problem melden, selber als Kunde einwerfen kann. So, was ich jetzt noch nicht gehört habe, ob es da jetzt auch schon ernsthaft große Verbesserungen gab. Kürzlich hat sich mal jemand beschwert, dass er jetzt nicht mehr in Schöneiche bei Berlin wohnt. Von daher scheint der eine Fehler vielleicht eventuell behoben zu sein. Ich habe jetzt weder Schöneiche noch Berlin mal aus der Nähe angeguckt, um mal rauszufinden, wie das denn da eigentlich aussieht. Aber ja. Dann gab es auch eine Meldung, dass übrigens die Kartenanwendung relativ kurz vor dem vor der Vorstellung vom ersten iPhone erst überhaupt erfunden wurde. So frei nach dem Motto, ja, so irgendwie was Kartiges wäre ganz nett. Und das haben dann mal irgendwie zwei Apple-Engineers innerhalb von wenigen Stunden zusammengezimmert. Entsprechend sah die App ja auch aus. Und naja, was für Kartenmaterial nehmen wir denn? Auch Google hat da ganz gute. Dann machen wir mit denen da einfach mal eine Vereinbarung und dann machen wir deren Kartenmaterial da rein, so plöpp. So, ja, also das Ding, das ist halt tatsächlich wirklich irgendwie in letzter Minute zusammengeschustert gewesen. Oh, huch. So, dann gab es bei Boy Genius Report, beziehungsweise Business Week hat er das veröffentlicht, noch die Meldung, dass übrigens das iPhone 5 das letzte iPhone wäre, bei dem Steve noch sein Okay gegeben hätte. Dass irgendwie das iPhone 5, beziehungsweise das iPhone nach dem 4S, dass Steve da noch dran mitgearbeitet hätte, das hatten wir letztes Jahr ja als Gerücht dann auch schon in der Pipeline irgendwo rumliegen. Von daher, ja, es ist zumindest eine immer wiederholte Behauptung. So, und da gibt es jetzt also die Aussage, ja, das Gerät, da hätte Steve halt noch so bei mutmaßlich irgendwie einem noch nicht ganz fertigen Exemplar, weil fertige Exemplare wird zu dem Zeitpunkt noch nicht gegeben haben vor einem Jahr, hat Steve da angeblich auch noch sein Okay gegeben. So, das heißt allerdings auch, wir haben noch keine Produkte gesehen, die Steve noch nicht abgenickt hatte, in irgendeiner Art und Weise. Apropos Steve und abnicken und ein Jahr, da ist heute am Freitag, ist nämlich genau ein Jahr her, dass Steve gestorben ist. Und entsprechend stimmt, am 4. Oktober war die 4S-Keynote, wo ich dann den Podcast For Steve genannt habe, aus offensichtlichen Gründen. Ja, genau. So, dann kommen wir bei der Mafia-Ecke an. In der Mafia-Ecke gibt es erstmal ein Porto-Urteil, weil die Staatsanwaltschaft in Lissabon, das Departamento de Inver, keine Handhabe, um strafrechtlich gegen File-Sharing von Musikstücken und Filmen vorzugehen, sieht. Die Ermittler haben laut portugiesischen Medienberichten einen Antrag der Nationalen Antipiraterievereinigung AKPOR zurückgewiesen, Verfahren gegen 2000 Tauschebörsennutzer einzuleiten. Vielmehr erklärte das DIAP File-Sharing für rein private Zwecke als rechtmäßig. Selbst wenn die Tauschebörsennutzer ein Peer-to-Peer-Netzwerken Dateien hoch und runter lüden, sei dieses Verhalten als legal anzusehen, heißt es im Bescheid der Strafverfolgungsbehörde. Daran ändere auch die Tatsache nichts, dass der Kopiervorgang andauere, wenn ein Download beendet werde. Das Recht auf Informationsfreiheit, Bildung und Kultur im Internet dürfe nicht ungebührlich eingeschränkt werden, solange mögliche Copyright-Verstöße klar im nicht gewerblichen Bereich blieben. Davon geht die portugiesische Staatsanwaltschaft bei einzelnen Songs und Filmen im Gegensatz zur deutschen Rechtsprechung aus, was auch ein zivilrechtliches Vorgehen von Rechthabern gegen File-Sharing-Aktivitäten in Portugal erschweren dürfte. Mit der Botschaft in Portugal ist File-Sharing nicht illegal, sagt die dortige Staatsanwaltschaft. Weil, wäre halt nicht illegal. So, sofern es im privaten Bereich stattfinde und privater Bereich, das definieren die halt mal ein bisschen großzügiger als was wir hier haben. Wo ja schon ein, aber das Stück Musik, das Stück Film, das ist ja noch keine 10 Jahre alt. Das ist gewerbliches Ausmaß. Ja. Also, hoch. AKPOR-Chef Nuno Pereira zeigte sich schwer enttäuscht von der Entscheidung und monierte, dass sich die Ermittler nur das Leben erleichtern wollten. Sie hätten sich das zurechtgebogen, um nicht 2000 Verfahren eröffnen und indem so viele Hausdurchsuchungen durchführen zu müssen. Weil es vielleicht auch einfach unangemessen ist. Hallo? Irgendjemand zu Hause? Na, wenn ihr immer alle Leute kriminalisiert, werdet ihr euch keine zusätzlichen Einnahmen dadurch verschaffen, weil alle Leute, die ihr kriminalisiert, werden in Zukunft sicherlich nicht so viel Geld in Content-Mafia-Inhalte investieren, wie Leute, die nicht gegängelt wurden. Auf die Idee kommen die Pfeifen aber nicht. Habe ich mir am Freitag reingeklebt. Dann war der Rest der Woche relativ ruhig. Gestern gab es dann allerdings nochmal eine Meldung, dass YouTube das Clear-ID-Identifikationssystem zuverlässiger machen wollen würde. Content-ID. Um irrtümlichen Sperrungen vorzubeugen, sei der Algorithmus verbessert worden, der erkennen soll, ob Copyright-Ansprüche gerechtfertigt sind. Falls daran Zweifel bestehen, werden die Ansprüche manuell von Mitarbeitern geprüft. Dieses Verfahren sei nötig, weil Rechthaber inzwischen über 10 Millionen Referenztitel eingereicht hätten. Und falls das System übrigens nicht greift und dennoch Titel gesperrt werden, obwohl der eigentliche Rechthaber dies nicht will, soll er sich nun besser als bisher dagegen wehren können. Also nicht so Dinge wie, der Herr Obama auf einer Bühne spricht und irgendeine Nachrichtenfirma ist der Meinung, hey, wir haben hier den Herrn Obama auf einer Bühne sprechend als Video und damit haben wir sämtliche Rechte an Herrn Obama spricht und Herr Obama hat gar keine Rechte an irgendetwas. Dass das irgendwie nicht sinnvoll ist. Auf die Idee könnte man vielleicht auch einfach mal irgendwann kommen. Und also Google ist dann diese Idee aufgegangen worden. Wie intensiv da auf Google vorher eingetreten werden musste, weiß ich nicht. Aber die Idee finde ich schon mal per se nicht schlecht. Der Regen wird mehr. Ich mag das ja nicht, wenn es so regnet. Ich meine, solange es mich nicht voll regnet, geht's noch. 9.30 Uhr haben wir dann übrigens. Immer wieder kam es dabei zu ungerechtfertigten oder irrtümlichen Sperrungen, wie zum Beispiel im August dieses Jahres, als ein Video der US-Raumfahrtbehörde NASA nicht mehr erreichbar war, weil ja da irgendeine Nachrichtenfirma der Meinung war, ja, also hier, ne, da landet ein Curiosity-Rover auf dem Mars, da haben wir sämtliche Rechte dran. Moment, das kann ja gar nicht sein. Ja, da gab es ja dann auch einen Widerspruch gegen und dem Widerspruch ist dann widersprochen worden und damit war das Video trotzdem nicht erreichbar. Landet doch einfach mal ein Rover auf dem Mars, dann könnt ihr da auch Ansprüche drin machen. Dann gibt es eine Meldung von der WIPO, World Intellectual Property Organization, wobei schon der Begriff Intellectual Property ein Kampfbegriff ist, aber ja, mich hier bei Boing Boing gefunden. International non-governmental organizations with an interest in copyright and related issues have always been admitted to the United Nations World Intellectual Property Organization as observers. Also bei der WIPO kann man als nichtstaatliche Organisationen Beobachterstatus beantragen und hat er ihn bisher auch eigentlich immer bekommen. Und also das waren historisch halt Industriegruppen wie die Motion Picture Lobbyisten von MPA, die Rekordindustrie Lobbyisten von IFPI und so weiter. Aber Mitte des letzten Jahrzehnts durften dann auch Nicht-Lobbyisten, ach Gott, das Hundevieh wieder, durften dann auch Nicht-Lobbyisten dahin. Na? Bellt er nicht? Das nehme ich doch mal positiv zur Kenntnis. Und jedenfalls hat er auch Pirate Party International mal freundlich angefragt. So, ja, wir sind ja auch eine nicht gouvernementale Organisation. Wir würden da eigentlich auch gerne mal zugucken. Sagt Vibo, nee, darf der nicht. Wegen, weil irgendwas fällt uns da schon noch ein. Dummerweise erfüllt PPI sämtliche Bedingungen, die andere NGOs erfüllen mussten. Oder anders ausgedrückt, ey, es gibt eigentlich überhaupt gar keinen seriösen Grund, warum die PPI da nicht zugucken dürfte. Und das wirft dann so ein paar Fragen auf wie, what the fuck? Oder haben die noch alle Tassen im Schrank? Oder was rauchen die? Aber ja. So, dann gibt es eine Space-Meldung von Freitag. Freitag ganz früh. Kieselosity, weil in einem ausgetrockneten Flussbett auf dem Mars hat der Rover Curiosity erstmals von Wasser geformte Kiesel fotografiert. Also genau genommen hat MSL Curiosity Kiesel fotografiert und wenn man die sich dann mal anguckt aus der Nähe, stellt man fest, naja, also so ähnlich sehen auf der Erde eigentlich nur Steine aus, die eine Weile im Wasserbett gelegen haben, wo da Wasser drüber geflatscht ist, weil die sind sehr rund. So, wenn es da jetzt nicht irgendwie eine kreative andere Begründung gibt, warum die so aussehen könnten, lässt da schon die Vermutung in den Raum rutschen, dass da mal Wasser geflossen ist in genügend großer Menge, um da halt entsprechend Kiesel zu verformen. Das ist jetzt aber kein direkter Beweis, dass da Wasser geflossen ist, sondern ist mehr so ein, naja, also wenn uns keine bessere Begründung einfällt, dann wird da wohl mal Wasser geflossen sein müssen. Egal, ob wir es noch finden oder nicht. Oder anders ausgedrückt, mal wieder ein indirekter Nachweis, dass es mal Wasser auf dem Mars gegeben haben könnte. Dann ist übrigens ATV auch letzten Freitag brav abgedockt. Das habe ich hier allerdings nicht sehr daran rumliegen und ist dann auch irgendwann in den letzten Tagen brav in der Atmosphäre verglüht beim Wiedereintritt. So wie es sich gehörte. So, dann gibt es eine Runde Android-Bashing. Basierend auf der Meldung, die ich ja letzte Woche schon dabei hatte, dass Samsung-Telefone angreifbar sind, stellt sich raus, ja, es sind Samsung-Telefone angreifbar. Also genau genommen sind eigentlich alle Telefone angreifbar, weil es handelt sich nämlich um eine Sicherheitsschwankung in dem Dialer in Android vor 4.1. Was also ungefähr alle Geräte sind. Und stellt sich raus, ja, ja, da gibt es eine Sicherheitsschwankung eben im mitgelieferten WLAN-Programm. Lösen kann man das, indem man ein Software-Update macht, was dann nur irgendwie zwischen unbegrenzt lange und ewig dauern kann. Weil Android-Hardware-Geräte werden selten aktualisiert. Plus Aktualisierungen lassen ewig auf sich warten, weil irgendwie, wie war die letzte Zahl? Also zusammen haben 4.0 und 4.1 gerade mal 15% in der freien Wildbahn an Verteilung. Und ja, 4.1 hat irgendwie 1,2%. Oder anders gesagt, huch, die Lösung, die da ganz, ganz inoffiziell empfohlen wird, naja, man kann sich irgendwie eine Software aus dem Google Play Store installieren, die All-Aufrufe an den Dialer mit einer Sicherheitsabfrage abfängt. Die sich also ins System so tief eingräbt, dass sie jeden Aufruf des Wählprogramms dem Anwender vor die Nase hält und sagt, möchtest du das wählen? So, weil der Witz ist, diese Sicherheitsschwankung lässt sich nicht nur auf einer Webseite einbinden, sondern auch in irgendwelchen anderen Dingen, die OLs aufrufen können, zum Beispiel in einem QR-Code. Huch! Was dann jede Menge Möglichkeiten eröffnet, Androiden-Geräte lahmzulegen. So, wenn man nicht gerade den geräteeigenen Code zum Lahmlegen von Samsung-Geräten verwendet, sondern irgendwelche anderen generischeren Codes wie automatische Weiterleitung an nur folgende 0900-Nummer. Huch. Und Und ja, die aktuelle Android-Version Jelly Bean 4.1.x ist erst auf 1,2% aller Android-Smartphones installiert. Was vor allem daran liegen dürfte, dass es für die meisten Geräte kein Update gibt und auch nicht geben wird. Oder anders ausgedrückt, hoch. Jetzt haben wir da mal ein ernsthaftes Problem mit der Fragmentierung bei Android. Bisher war es ja mehr ein, naja, ist halt echt scheiße, wenn du halt irgendwie was programmieren willst. Und du willst halt irgendeine API verwenden, die gibt es halt erst relativ kürzlich. Relativ kürzlich wie noch nicht 50 Jahre. Ja, dann kannst du das halt nicht machen. Ja, und jetzt gibt es halt ein Sicherheitsloch, was so groß ist, dass da irgendwie ganze Züge durchfahren könnten. Und das lässt sich halt real nur fixen, indem man ein OS-Update macht. Tja, schade aber auch. Da wäre es jetzt irgendwie ein echt guter Zeitpunkt, dass Google sich mal Gedanken drüber macht, ob man irgendwie diese Fragmentierung dann nicht doch mal irgendwie aufheben könnte. Weil, ne? Wäre sinnig für die Kunden. Oder anders ausgedrückt. Huch. So, dann gibt es hier noch zwei Meldungen. Nämlich irgendwie SHA-3. Die US... Wie ist es denn? Das National Institute of Standards and Technology, NIST, hat einen Nachfolger für den Secure Hash Algorithm 2, SHA-2, gekürt. Den Namen K-E-C-C-A-K, wie immer man den aussprechen soll. Ja, jedenfalls, also da ist jetzt ein Nachfolger gekürt, SHA-3. Der durch einen Wettbewerb zwischen den verschiedenen Hash-Algorithmen ermittelt wurde. Die durften irgendwie gegeneinander antreten und da wurde dann irgendwie auf diversen Kriterien rumgetreten und es haben ein paar Sicherheitsprofis da mal versucht, ob die Dinger angreifbar sind und den einen oder anderen Hash-Algorithmus dabei dann auch aus dem Sattel gehoben. So, und jetzt ist halt ein neuer Standard-Hash definiert. Bis der irgendwo ernsthaft implementiert ist und Verbreitung findet, das wird vermutlich ähnlich wie der Audio-Codec Opus doch noch die eine oder andere Minute dauern. Von daher, ja. Hätte ich viel zu viel Zeit und wäre mir langweilig, könnte ich allerdings auch Opus nutzen. Ja. So, das gab's am Mittwoch. Und dann gibt's eine Nachricht aus der Kategorie, da müsst ihr jetzt mal tätig werden, wenn ihr das hier hört. Und zwar habe ich den Feedburner-Feed dann doch mal abgeknipst, weil, warum eigentlich? Weiß ich gar nicht genau, warum ich den abgeknipst habe, aber ich habe jedenfalls da mal erstmal rumexperimentiert mit, ja, eine iTunes-Weiterleitung, iTunes New Feed URL habe ich dann irgendwie am Dienstag irgendwann mal eingebaut, Dienstagnachmittag irgendwann, und dann davor gesessen und festgestellt, so ja, also mein iTunes zu Hause sieht den Feed, schwupp, schwenkt auf den anderen Feed um, was man daran erkennen kann, dass der jetzt eben nicht mehr Comport heißt. Weil mein Blog nicht, oder ich bin nicht in der Lage, meinem Blog beizubringen, dass es den Feed halt Comport nennen soll. So, ja, habe ich ja auch schon versucht, dran rumzuexperimentieren an dem RSS-PHP, aber irgendwie bin ich daran gescheitert. Und wenn es dann gar keinen Feed-Output mehr gibt, dann finde ich das scheiße. So, und jedenfalls ist der Witz der, da habe ich also erstmal iTunes umgelitten, habe das dann so fast einen Tag stehen lassen oder ungefähr einen Tag stehen lassen. Der iTunes Music Store hat es dann auch sehr schnell mitbekommen. Wenn man da jetzt nach Comport sucht, findet man den CompuBlog-Podcast. Das ist derselbe. Erkennbar daran, dass da mein Name drin steht, dass sämtliche Folgen drin sind und dass da mein Birnchen-Bildchen vorne drauf klebt. Und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, okay, da könnte ich ja eigentlich den Feedburner-Feed abschalten und mal die Feed-Redirection benutzen. Ja, das habe ich dann am Mittwochnachmittag irgendwann gemacht. Habe den Feedburner-Feed abgeknipst und die 30 Tage Weiterleitung eingeschaltet. Die man nämlich erst beim Abknipsen von dem Feed überhaupt bekommt. Und der Witz daran ist jetzt, da habe ich dann auch festgestellt, okay, also iTunes ist ja vorher schon umgeschwenkt, da kriegt man es nicht mit. Aber alle anderen Podcatcher, die ich ausprobiert habe, so die diversen iOS-Podcatcher, als da namentlich wären iCatcher, Downcast, Podcasts, Pocketcasts, weiß ich nicht. Da muss ich drauf warten, bis da die neue Folge drin auftaucht, ob der dann die Änderung begreift, beziehungsweise da werde ich warten müssen, bis die Weiterleitung aufhört, weil dem kriege ich irgendwie gar nicht abgeluchst, wo denn der Feed eigentlich herguckt, plus Bitlove guckt der jetzt auch irgendwie ziemlich blöd. Ich meine, solange die Weiterleitung noch da ist, ist alles in Ordnung. Wenn die Weiterleitung aufhört, dann guckt Bitlove allerdings auch doof, weil der zwar die Weiterleitung der Weiterleitung folgt, solange sie da ist, nehme ich mal an, beziehungsweise Fehler meldet da irgendwas. Naja, wie auch immer, also da muss ich jedenfalls gucken. Und der Witz ist einfach der, beim iCatcher habe ich es ausprobiert, der hat halt der Weiterleitung gefolgt, hat gesehen, da ist nichts Neues für ihn. Und dann habe ich dem Entwickler geschrieben und gesagt, so ja, ich habe mir das mal angeguckt, ich habe da eine Weiterleitung, und aber die Feed-Adresse bleibt immer noch dieselbe. Sagt er, oh, danke für den Hinweis auf 301 Moved Permanently, reagiere ich bisher nicht. Das werde ich dann mal einbauen. So, plus, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, habe ich dann auch beim Tweete doch mal das aktuell abspielende, die aktuell abspielende Podcast-Folge, dass er da den falschen Link sich aus dem Hut zaubert. Das ist wohl auch ein Fehler. So. Oder anders ausgedrückt, da hoffe ich drauf, dass dann demnächst mal irgendwann ein Update kommt. Das wird allerdings vermutlich länger als die noch knapp 2 Wochen brauchen, die die Weiterleitung noch da ist. Von daher müsst ihr da einmal hingehen und müsst den Feed aktualisieren, was je nach Podcasting-App zwischen kompliziert und einfach irgendwo sein kann. Beim Herrn Hörsuppe, der Feed ist schon aktualisiert, weil das kriegt er selber hin. So, der merkt, wenn da ein Move permanently kommt, dass da vielleicht irgendwie was permanent gemoved sein könnte und es eine gute Idee sein könnte, die neue Adresse sich zu merken und nicht die alte Adresse beizubehalten. So, und wie gesagt, alle anderen Podcatcher, die ich da ausprobiert habe, waren dazu nicht in der Lage. Instacast habe ich nicht ausprobiert, da habe ich den Feed nämlich vorher nicht drin gehabt. Und von daher weiß ich nicht, ob der in der Lage ist, die Umstellung zu raffen. Wenn er dazu in der Lage ist, schön für ihn. Wenn er dazu nicht in der Lage ist, tja, schon wieder ein Opfer. So, müsst ihr halt einfach hingehen, wo der Feed korrekt hinzeigen soll, steht A im Blub unter dem Podcast-Eintrag. B, könntet ihr einfach den alten Feed aufrufen und dann der automatischen Weiterleitung folgen. Und C, könnt ihr einfach den Podcast-Kategorie-Feed in meinem Blog ausfindig machen. Ihr könnt euch auch das ganze Blog abonnieren. Da kommt allerdings häufig ziemlich viel Zeugs, und nachdem ich 100 Einträge insgesamt eingeschaltet habe, kriegt ihr in dem Total-Blog-Feed halt nicht 100 Podcast-Folgen, logischerweise, oder Teilfolgen. Wie auch immer. Da war ich jedenfalls tätig. Und da müsst ihr jetzt dann tätig werden, wenn ihr das auch weiterhin hören wollt hier. Ich gehe mal davon aus, diese Folge müsst ihr da eigentlich noch sauber aufschlagen, weil die Weiterleitung, der Weiterleitung direkt folgen sollte eigentlich jeder in der Lage sein. Also wer dazu nicht in der Lage ist, möchte da sowieso mal getreten werden. So. Wie auch immer, kommen wir dann in der Musikecke an. In der Musikecke wohnt, völlig überraschend, mein Lieblingsschulchor, der vorgestern eine neue Videoaufnahme rausgelassen hat. Da ist dann auch noch eine in der Pipeline, die ist nämlich schon angekündigt. Die hauen mir gerade irgendwie jede Menge Musik um die Ohren. Was das schlimme, die schlimme Nebenwirkung hat, dass ich jetzt einen neuen Ohrwurm habe. Ja, ja, schlimm, schlimm, schlimm. Jedenfalls von meinem Lieblingsschulchor gibt es ein Stück Musik von einer Frau Michaelsohn. Ingrid Michaelson war nämlich letztes Jahr dann zu Besuch, beziehungsweise war das letztes Jahr, wenn es nicht sogar dieses Jahr, nee, es muss eigentlich dieses Jahr schon gewesen sein. Also jedenfalls war die da zu Besuch beim vergangenen Chor, den es ja jetzt nicht mehr gibt, den Jahrgang, und hat da Blood Brothers mit dem Chor vorgetragen in 3 Minuten 22. Gefolgt ist das dann von PS22 mit Ingrid Michaelson Blood Brothers. Nein, das ist nicht genau dieselbe Version, sondern da gibt es eine Veranstaltung, eine Werbedingens für hier, liebe Schulen, denkt dran, Musik ist wichtig, da kann man viel bei lernen. Da haben sie ein Video Battle for the Bands irgendwie so, oder Battle of the Bands aufgenommen, und das ist also die Interviewversion. Da gibt es einen Blood Brothers im Hintergrund, und im Vordergrund gibt es den Mr. B und diverse Schüler, die sich dazu äußern, wie das denn eigentlich ist, da so im Chor zu sein. Ja, auch Kassara. Ja, kriegt ihr dann in 3 Minuten 9 auf und in die Ohren. Das gehört einfach zusammen, kann ich nicht auseinandernehmen, das geht ja gar nicht. So. Und dann sage ich danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hören zu können. Fürs gegebenenfalls Podcatcher aktualisieren. Ja, die billige Lösung, die ihr jetzt sonst einfach machen könntet, das Abo einmal rauswerfen und neu aus iTunes holen. Oder halt neu abonnieren. So, wenn ihr neu abonniert, müsst ihr eigentlich den neuen Feed auch bekommen. Und wenn ihr das nicht hinkriegt, dann verliere ich halt ein paar Hörer. Von Zeit zu Zeit kann man ja auch mal ein paar Nicht-Hörer loswerden. So, wie auch immer. Jedenfalls könntet ihr mir Feedback zukommen lassen. Zum Beispiel, wie ihr die Umleitung von dem Feed findet. Indem ihr mir einen Tweet at Comport adressiert. Eine E-Mail an compiblog@gmail.com schreibt. Oder einen Kommentar ins compiblog.de unter den Eintrag zu Comport 341 Teil 3 einstellt. Das klingt verdächtig nach Motorflugzeug. Ich weiß nur nicht, ob ich das Ding in Teil 1 zählen lassen darf. Wie auch immer. So, und dann drohe ich jedenfalls damit, dass ich voraussichtlich unter Umständen möglicherweise eventuell in einer Woche wieder unterwegs sein könnte, wieder was aufnehmen könnte. Da sind dann die 15 Tage direkte Weiterleitung allerdings vorbei und im Feedburner-Feed soll dann angeblich nur noch ein Hinweis, ein einzelner Eintrag rumliegen, dass dieser Feed nicht mehr aktualisiert wird und man doch bitte dahin gehen darf. So, wer den dann sieht, darf dann mal tätig werden. Wie auch immer, jedenfalls durch, damit dass ich auch in bummelig einer Woche wieder unterwegs sein könnte, was aufnehmen könnte, wenn denn nichts dazwischen kommt. Und jetzt viel Spaß mit PS22, Ingrid Michaelson und Blood Brothers. Und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt.
1, 2, 3, 4.
So it's hard to justify keeping a music program that's taking money from the budget. Fortunately, I have an administration that believes in the program and sees the benefits. They're learning every subject through music.
It feels like you're in heaven when you're singing on the course. Before, I couldn't be myself. I didn't know how to speak from the heart. And now I can not only speak from the heart, but I can sing from the heart.
Kids learn so much from music beyond just the music. I mean, number one, and I think most importantly, they get a confidence that's just, you know, you can't miss it.
Well, he's kind of like a miracle worker to me, because before chorus, I was getting into a lot of trouble and everything, but after he took me under his wing and guided me, I literally felt like I was on top of the world.
is life-changing. I mean, you see these kids are so happy with what they're doing. And then you see them sing a sad song, and you just see them bring a genuine emotion, and you just see how music just helps you tap into things that really words by themselves can't necessarily do it.
If I had a bad day today, I could let all my feelings out by singing.
If I ever get in trouble, when I go in the auditorium, I can sing the songs that I love to sing, and all that will be out the door.
They wouldn't have been capable of that last year.
Well, I think when we sing, we give out a lot of our passion and stuff. And also what I think is other people can feel it when we feel it. And also I really truly believe that people really love us. Free. I don't feel like I have to stress myself out over work and over everything because I have music.